Natürlich habe ich während dieser Nacht kein Auge zugemacht. Und natürlich sollte Alima recht behalten. Ich konnte fast zusehen, wie die Wolken vom Himmel verschwanden. Sie hatten sich anderen Wüsten zugewandt. Und das war auch gut so. Sanft errötete der Horizont und ließ die Sterne verblassen. Als würde er sich nach so langer Zeit erst wieder an das viele Licht gewöhnen müssen. In Syrien hatte ich viele Sonnenaufgänge gesehen, aber keiner berührte mich so wie dieser erste in Italien. Es war, als würde die Sonne auf eine neue Welt scheinen. Schatten verschwanden in meinem Herzen, die ich gar nicht mehr wahrgenommen hatte, so lange trug ich deren Kälte schon mit mir herum. Die ersten Sonnenstrahlen auf meinem Gesicht waren Honig für mein Gemüt. Ich schloss die Augen, um den Moment in mir zu verankern, das Gefühl zu schweben. Ein Gefühl von Liebe auch und von unendlicher Dankbarkeit. Ich schloss seit dem Vorabend zum ersten Mal die Augen und ließ mich auf die Wärme ein. Unmittelbar beruhigten sich die Gedanken in mir. Ängste und Kummer atmete ich einfach aus. Ich stellte mir vor, wie sie aus mir herausströmten, sich ungläubig umsahen, als sie auf den Boden fielen und sich dann murrend jemand anderen suchten. Und als ich so still in mich hineinhorchte, stieg plötzlich ein neuer Gedanke auf. Es war die Gewissheit, dass wir weiterziehen würden. Trotzdem blieb ich ungeduldig. Wie würde sich Namit entschieden haben? Davon hing viel ab, denn ich bekam das Gefühl nicht los, dass Alima und ich, ohne fremde Hilfe, wohl oder übel, hierbleiben mussten. Ich hatte am Vorabend Alima von meinem Besuch berichtet. Auch wenn ihr die Idee, die Reise fortzusetzen, zusagte, wusste sie nicht, ob wir Namit trauen konnten. Es kursierten schließlich viele Geschichten über Flüchtlinge wie uns, die zu früh Vertrauen gefasst hatten. Namit hatte zwar nichts von Geld gesagt, das er haben wollte, auch nichts über eventuelle Bedingungen, die an seine Hilfe geknüpft wären. Und das ließ mich hoffen. Je höher die Sonne stieg, desto angespannter wurde ich. Es lag mir viel daran, endlich etwas für Alima zu erreichen, nachdem sie mir bis dahin so viel gegeben hatte. Etwas zurückgeben zu können, weckte in mir eine ungeahnte Freude, und ich versuchte, mich daher zu beruhigen, indem ich mir vorstellte, wie Namit zuerst Abklärungen treffen musste. Schließlich war das keine so einfache Sache, auch für ihn nicht. Alima spürte meine Nervosität, lächelte mir aber immer wieder aufmunternd zu. Wir spielten Erinnerungen fangen, ein Spiel, das wir uns auf unsere Reise ausgedacht hatten, als wir versteckt auf großen Lastwagen lange Zeit fensterlos dahinfuhren, ohne zu wissen, wo und wann wir ankommen würden. Das Spiel bestand darin, uns eine gemeinsam erlebte Situation wieder in Erinnerung zu rufen. Dann stellte Alima oder ich eine Frage dazu. Etwa, welche Farbe die Gelabia von Mutter gehabt hatte oder wie viele Personen zum Essen gekommen waren. Wer sich am besten erinnern konnte, gewann das Spiel. Dabei ging es nicht nur darum, unser Erinnerungsvermögen zu beweisen. Wir sollten nichts vergessen, hatte Mutter gesagt, als wir zu Fuß zur Grenze aufgebrochen waren. Vergesst ja nicht, was ihr hier gesehen habt. Und wenn ihr angekommen seid in diesem fremden Land, dann erzählt davon. Die Menschen müssen wissen, was hier geschieht. Und sie hatte geweint, als wir das Haus verließen, wie ich sie nie zuvor hatte weinen sehen. Mein Vater war nicht zu Hause gewesen, nicht etwa, weil er in den Krieg gezogen war, nein, auch er ist ein warmherziger Mensch und hätte den Anblick der Tränen meiner Mutter nicht ertragen. Noch bevor die Sonne aufging, verließ er uns für seine Felder. Er wollte bei unserer Abreise nicht da sein. Wegen meiner steigenden Nervosität fiel es mir schwer, mich zu konzentrieren. Alima gewann eine Runde nach der anderen. Immer wieder blickte ich zum Himmel empor, um abzuschätzen, wie viel Zeit verstrichen war. Dann tauchte Namit endlich zwischen den Zelten auf. Sein Gesicht hatte besorgte Züge angenommen, was mein Herz schneller schlagen ließ. Er grüßte uns beide und setzte sich wie am Vortag neben mich mit dieser Distanz zwischen uns, die von Respekt und möglicher Freundschaft sprach. Eine Weile blieb er so sitzen. Dann gab er sich einen Ruck. »Ich werde nicht mitkommen, Kadir.« Die Worte schnitten tief in meine Hoffnung. Ich war den Tränen nah. Alima legte mir den Arm um die Schultern, sagte aber nichts. »Und bevor du wütend auf mich wirst, möchte ich dir etwas zeigen.« Ich blickte fragend zu meiner Schwester. Sie nickte unmerklich. Mit hängenden Schultern stand ich auf, den Blick auf den Boden gerichtet. Ich erlaubte mir nicht, Namit anzusehen, wollte ich ihm doch nicht die Tränen zeigen, die ich verzweifelt hinunterzuschlucken versuchte. »Weißt du noch, als ich dir sagte, du sollst deinem Herzen folgen?« Ich nickte betroffen. »Wer seinem Herzen folgt, für den gibt es keine Grenzen mehr, selbst nicht die Zäune, die dieses Lager umgeben. Der Mensch, der auf sein Herz hört, kann überall sein. Was zählt, ist nicht die Ausgangslage. Auch hier kann man glücklich sein.« Er blickte sich um. »Du kannst dein Leben immer verändern, solange du Entscheidungen triffst.« Namit stand nun ebenfalls auf. »Komm, ich möchte dir den Ort zeigen, den ich hier im Lager am meisten mag.« Als ich keine Anstalten machte, ihm zu folgen, gab er mir einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter. Und wieder war es sein wohlwollender Blick, der mich aus meiner inneren Starrheit löste. Man konnte ihm einfach nicht böse sein. Auch nicht für Träume, die wie Seifenblasen an der Realität zerplatzten. Es war eine kleine Anhöhe, die sich meiner Aufmerksamkeit im Chaos der Zelte bisher entzogen hatte. Es war das erste Mal, dass ich mich so weit von unserem Zelt wegbewegte. Meine Neugier war geweckt, zumal Namit ernst wirkte, als komme da etwas sehr Wichtiges auf uns zu. So wie man vielleicht über die Hochzeit seines Sohnes nachdachte oder über den Sinn des Lebens manchmal. Ich brach das Schweigen nicht, denn es machte auch aus mir jemand von großer Bedeutung. Ich war da, um diese Ernsthaftigkeit zu beobachten, zu bezeugen und daher ein Teil von ihr zu sein. »Setze dich«, sagte er zu mir, als wir oben angekommen waren. »Es ist nicht weit bis zum Meer, siehst du?« Er deutete mit der Hand in eine Richtung. Ich sah Olivenbäume und Pinienwälder, einen Teil der Felseninsel mit der Altstadt, die ins Meer hineingebaut zu sein schien. »Wusstest du, dass der griechische Name dieses Ortes übersetzt »Schöne Stadt« heißt?« Ich schüttelte den Kopf. Auch für mich war es die herrlichste Stadt, die ich jemals gesehen hatte, als ich nach fast 3 Jahren endlich hier ankam, fuhr Namit fort. »Weißt du, Kadir, ich bin immer schon einer gewesen, der frei gedacht hat. Dass wir alle Brüder sind und zueinander schauen sollten. Dass wir eine wertvolle Tradition haben, die wir ehren müssen. Dass es uns eigentlich gut geht. Es gab Arbeit, wer arbeiten wollte. Es gab Essen für denjenigen, der hungrig war. Und wenn du kein Geld mehr hattest, dann warst du im Haus des Nachbarn immer willkommen.« Er machte eine kleine Pause und blickte mich kurz an, als wolle er sich vergewissern, dass ich ihm auch zuhörte. »Und dann haben sie begonnen, uns zu vergleichen. Mit anderen Menschen, die nicht denselben Glauben haben, mit anderen Ländern, die mehr besaßen als wir. Kadir, du sollst dich nicht vergleichen. Es ist der Anfang vom Ende. Vergleiche führen zu Frustration und Wut. Sie sind nicht Freunde des Friedens, merke dir das. Und so wurden diejenigen, die frei dachten, gefährlich in ihren Augen. Sie wollten, dass wir uns entscheiden, für sie oder gegen sie, Freund oder Feind, einmal und für immer. Und das konnte ich nicht.« »Aber ich will auch frei denken dürfen«, entgegnete ich, denn die Vorstellung, nach den Maßstäben anderer leben zu müssen, machte mir Angst. »Ich weiß, mein Freund. Siehst du das Meer?« Ich nickte. »Ich warte jeden Tag darauf, dass sie kommen, meine Frau und die Kinder, jeden einzelnen Tag.«
»Du hast Kinder?«
»Ja, 2 Lausbuben. Sie sind jünger als du. Aber du erinnerst mich an sie. Namit lächelte vor sich hin. »So wie wir auf Bechir warten?« »Ja, genau so.« »Hattest du keinen Kontakt mehr zu ihnen?« »Ich durfte sie nicht in Gefahr bringen, verstehst du? Meine Art weiterzuleben, als wäre nichts geschehen, hat mich ins Visier einer Gruppe von Taliban gebracht. Sie mögen es nicht, wenn man sie ignoriert. Sie brauchen Aufmerksamkeit. Sie brauchen das Wissen darum, dass du von ihnen abhängig bist. Nur so funktioniert ihre Ideologie. Es begann mit kleinen Dingen im Alltag, die wir immer so gemacht hatten und plötzlich nicht mehr so leben durften. Wir wurden öfters kontrolliert als unsere Nachbarn. Man versuchte uns bloßzustellen.« »Und was hast du gemacht?« wollte ich wissen. »Irgendwann wurde es mir zu gefährlich. Wir haben unsere Sachen gepackt und sind aufs Land gezogen. Als ich dann ein letztes Mal in unser altes Zuhause ging, um den Rest der Sachen zu holen, haben sie mich gesehen und verfolgt. Ich hatte die Angst meines Lebens. Und natürlich durfte ich ihnen nicht verraten, wo sich meine Familie nun befand. Also entschied ich mich, aus dem Land auszureisen. Ich habe dann meinem Bruder den Auftrag gegeben, sich um sie zu kümmern.« Er machte eine kleine Pause, als müsse er kurz seine Gedanken ordnen. »Als ich hier angekommen bin, habe ich versucht, mich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Mit meinem Bruder habe ich nicht sprechen können, aber mit einem Freund von ihm.«
»Wann war das?«
»Vor bald einem Jahr.«
»So lange schon?«
»Verstehst du nun, weshalb ich diesen Ort nicht verlassen kann, ohne sie ganz zu verlieren?«